Ja, wir haben es schon gehört. Ich habe euch heute den Text aus 2. Könige 5, Vers 1 bis Kapitel 6, Vers 7 mitgebracht. Und die Predigt ist überschrieben mit dem Titel Kranker Stolz und barmherzige Hilfe. Und es kann sein, dass dieser Titel ein wenig provoziert in der heutigen Zeit, weil wir es uns nicht gewohnt sind, dass Stolz mit Krankheit oder mit etwas Ungutem in Verbindung zu bringen. Denn wir leben in einer Zeit, in der wir selbst stolz sind, einen Monat des Stolzes zu haben. Also sind wir eigentlich eher froh und freuen uns daran, stolz zu sein, stolz auf unsere Haltung, stolz auf unsere vielleicht auch holprigen Lebenswege, die wir ein bisschen schön aufpolieren, auf unsere Entscheidungen, die wir als faktisch gut und unumkehrbar hervorheben. Wir sind stolz darauf, auf der richtigen Seite zu stehen. Also wir sind so ziemlich stolz auf alles und wir haben ein Problem, nämlich wir verlieren dabei die Demut. Und wir haben das schon gehört, gerade im Lesungstext, Lukas 4, wo Jesus auch das aufgreift und sagt, hey, wo seid ihr eigentlich hingekommen? Ihr habt eure Demut verloren, ihr habt verloren zurückzuschauen und zu gucken, wo kommt ihr eigentlich her, was ist eigentlich das richtige Bild von euch? Ihr habt vergessen, in den Spiegel zu schauen, in einen sauberen Spiegel, der euch zeigt, wie ihr wirklich seid. Stattdessen poliert ihr euch an den Stellen, wo ihr meint, da wäre noch Gold da, aber eigentlich ist es vielleicht Bronze. Und so sehen wir auch heute, dass dieser Text nicht von früher spricht, wie der Mensch früher war und wir haben uns weiterentwickelt zu einem besseren Menschen, sondern wir sind noch genau gleich, wir haben die gleichen Probleme. Wir haben Schwierigkeiten, Meinungen außerhalb unseres Erfahrungshorizontes zu akzeptieren. Es gibt heute nur noch entweder oder. Entweder ich werde in meiner Haltung bestätigt, dann bin ich geliebt, oder ich ernte Kritik für meine Entscheidungen, für das, wofür ich irgendwie einstehe, und dann werde ich gehasst. So fühlen sich viele, vor allem die junge Generation. Und deswegen brauchen sie viele Likes, viele Belohnungen, viele Stories, viele tolle Emojis, um irgendwie damit überleben zu kommen oder überleben zu können. Ein positives Selbst, das muss immer wieder aufgebaut und aufgerichtet und am Leben erhalten werden. Wir brauchen diese positive Rückmeldung wie die Luft zum Atmen. Und wir versuchen mit diesen ganzen Highlights, die wir von uns bekannt geben, uns aufs Rampenlicht oder ins Rampenlicht hinein zu katapultieren. Und unser Lebenselixier ist der Applaus anderer. Aber das Problem ist, dann, wenn es irgendwann nachlässt. Wenn mal jemand kommt und dich nicht mehr gern hat. Wenn du selber bei dir entdeckst, dass du nicht so liebenswürdig bist, wie du eigentlich dachtest. Und dann, wenn du merkst, dass du eigentlich an deinen eigenen Idealen scheiterst, dann brauchst du nicht irgendjemanden, der dir Vorwürfe macht oder dir Tipps gibt, dich noch mehr selbst zu optimieren, weil du festgestellt hast, dass du versagst, dass du es nicht kannst, sondern du brauchst eben das, was wir heute hören, barmherzige Hilfe. Und deshalb ist nicht nur das Buch 2. Könige insgesamt ein besonderer Trost, der aufzeigt, wenn die Menschheit Gott im Stich lässt, so lässt Gott den Menschen eben nicht im Stich. Und wie das aussehen kann, das schauen wir uns jetzt im Bibeltext von 2. Könige Kapitel 5, Vers 1 bis Kapitel 6, Vers 7 an. Und dabei begegnen wir drei Männern, die auf unterschiedliche Art und Weise unter Stolz leiden und oder von barmherziger Hilfe getragen werden. Und daher der Titel Kranker Stolz und barmherzige Hilfe. Erstens, der stolze Kranke wird geheilt. Zweitens, der Scheinheilige wird gekränkt. Und drittens, der Fromme wird versorgt. Der stolze Kranke wird geheilt. Schlagt gern mit mir auf, 2. Könige, Kapitel 5. Ich lese zunächst die Verse 1 bis 4 aus dem lebendigen Wort Gottes. Naeman, der Heerführer des Königs von Aram, war ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Und die Aramäer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Naemans Frau war. Und sie sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr bei dem Propheten wäre, der in Samaria wohnt. Der wird ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naeman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Großer Gott, wir wollen dich bitten, dass du unsere Ohren und unsere Herzen weit machst, dass wir erkennen dürfen, wo wir scheitern in unserem Leben, dass wir ehrlich vor dich treten können und erfahren dürfen, wie du ein barmherziger Gott bist, der uns hilft. Amen. Wir hören hier von Naeman, dem Oberbefehlshaber der syrischen Armee. Unter König Ben-Hadad II., die Aramäer oder eben Syrer genannt, wohnten nordöstlich von Israel und waren bereits seit einigen Jahrzehnten die militärische Obermacht der Region. Und Israel musste gegen sie bereits mehrere Niederlagen erleben. Wir lesen das zum Beispiel unter König Baesa im 1. Könige 15. Und trotz einer Allianz mit dem Südreich, mit König Josaphat, musste selbst König Ahab, im Kapitel 22 lesen wir das, dass selbst diese Allianz gegen die Syrer verloren hatte. Mit Naeman wird uns nun ein Mann und Stratege hinter diesem Erfolg vor Augen geführt, ein gewaltiger, tapferer Mann, der volles Vertrauen von seinem König genießt. Also er war scheinbar der Urheber. Doch die große Besonderheit aus Vers 1 ist eigentlich diese, da steht im zweiten Teil: Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und das ist echt eine krasse Aussage, was wir hier lesen. Ein bedeutsamer Kommentar des Autors: Denn mitten in die Erzählung über die Zeitgeschichte vom Volk Israel und ihre Beziehung mit dem heiligen und barmherzigen Gott wird ein heilsgeschichtliches Kapitel eröffnet und weit ausgestoßen, das vorher nur leicht angedeutet war, nämlich Gottes gnädiges Handeln an Menschen anderer Nationen. Gottes Handeln an einem Nichtvolk, einem Volk, das er nicht im Speziellen abgesondert und dem er sich nicht im Speziellen offenbart hat. Aber wir lesen weiter: Aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Naeman war nun im dreifachen Sinn von der Gegenwart Gottes eigentlich abgeschieden. Erstens, er gehörte nicht dazu, er gehörte nicht zum Volk Israel. Zweitens, er führte Krieg gegen das Volk von Gott. Also er führte Krieg gegen Gott, er lebte in Rebellion gegen Gott. Auch das trennte ihn von der Gegenwart Gottes. Und drittens, er hatte eine Krankheit, die ihn von der Gemeinschaft Gottes ausschloss. Wenn also jemand unheilig und fern von Gott war, dann war es Naeman. Seine Herkunft, seine Taten und sein Zustand, alles Merkmale, die uns vor Augen halten: Dieser Mann ist wirklich dem Gericht Gottes verfallen. 100%. Aber Gott, er geht nun einen anderen Weg. Bereits 125 Jahre vor Jona sind wir hier, und bei Jona hören wir eigentlich erst, wie Gott wirklich den Bewohnern von Ninive die rettende Botschaft verkündigt, durch Jona, und so ein Volk außerhalb Israels errettet und nicht straft. Und hier, durch Naeman, läutet Gott einen Seitenwechsel ein, den er bereits in 5. Mose 32, Verse 21 und 22 verheißen hat. Da sprach er bereits davon, dass er sich einem unwürdigen Volk zuwenden wird, weil sich sein Volk beharrlich von der Anbetung Gottes abgewendet und der Verehrung von menschlicher Fantasien und Fähigkeiten zugewandt hat. Und genau das konnten wir doch bisher in der Geschichte Israels entdecken. Von der Zeit Salomos ausgehend, über Jerobeam, Nadab, Baesa, Ela, Simri, Omri, Ahab, Ahasja bis zu Joram heute, hat Generation um Generationen den Zorn Gottes befeuert. Und als Reaktion darauf reizt Gott sie nun in einem ersten Schritt zur Eifersucht. Wir haben es gehört. Jesus hat es diesen Naaman gebraucht, um die Schriftgelehrten und Pharisäer zur Eifersucht zu reizen. Sie wachzurütteln im eigentlichen Sinn, aber sie waren stolz und reagierten zornig und wütend und wollten ihn töten. Jesus hat nichts anderes gemacht, als die Wahrheit gesagt, und sie wollten ihn töten. Gott gießt also nun seine Gnade über einem Volk aus, das eigentlich die Feinde Gottes sind. Nicht nur eigentlich, sie sind es. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und Gottes Handeln an Naaman zeigt uns so wunderbar Gottes Souveränität. Die Stärke und Überlegenheit der Aramäer und über das Volk Israel gründet sich folglich nicht in strategischen Überlegungen, so wie wir das vielleicht gerade gedacht haben, sondern hat ihren Ursprung allein darin, dass Gott selbst die Feinde seines Volkes stark macht. Und das Interessante nun, Gott stößt diese Tür der Heilsgeschichte nicht durch einen mächtigen Herrscher auf, sondern durch ein kleines, verschlepptes Mädchen. Es ist ein machtloses Mädchen, das dem mächtigen Anführer einer ganzen Armee Gottes Souveränität und Barmherzigkeit offenbart. Eine Dienerin ohne Ansehen wird zur hoffnungsvollen Verkündigerin des hoch angesehenen und hoffnungslos verlorenen Kranken. Und sie sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr bei dem Propheten wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Naaman ist äußerlich mit Würde, Erfolg und Schönheit gekleidet. Doch er hat eben dieses eine Manko. Unter seiner Uniform keimt eine entwürdigende Krankheit. Er leidet unter Aussatz. Eine Krankheit, die ihm trotz all seiner Erfolge und Macht die Nähe seines Sterbens vor Augen hält. Sein äußeres Auftreten ist voller Glanz, doch hinter seiner Fassade schlummert die vollkommene Verdorbenheit seines Fleisches. Und das kennen wir doch nur zu gut von uns selbst. Vor den Leuten führen wir ein scheinbar glanzvolles Leben. Wir rühmen uns mit den guten Taten für Beruf, Familie, Klima und Gesundheit. Aber im Innern, da sind wir heillos überfordert. Da haben wir keinerlei Kontrolle über unsere zügellosen, neidvollen, zornigen und eigensinnigen Gedanken. Wir tun so, als ob wir die großen Themen im Griff haben, aber scheitern bereits auf der kleinsten Ebene. Wir wollen die Welt retten, aber bekommen noch nicht einmal das Zusammenleben mit einer anderen Person in den Griff. Nach außen glanzvoll, aber hinter der Fassade vollkommen verdorben, genauso krank wie Naaman. So sind wir alle. Und nun ist es eine unscheinbare Dienerin, die eine große Hoffnung für das zukünftige Leben von Naaman hat. Mit einem einzigen Satz offenbart sie die ganze Hilflosigkeit dieses Mannes und seiner gesamten Nation. Was für eine Aussage. Deine persönliche Hilfe und Rettung liegt bei dem, den du dein ganzes Leben lang bekämpft hast. Es mag so aussehen, als seist du der Mächtigste als ganz Israel. Doch der wahre Herrscher Israels ist so gewaltig, dass er sogar deine verdorbene Krankheit besiegen und dich retten kann. Wie grandios ist diese Wahrheit. Wie hoffnungsvoll für jeden, der sich über Christen erhebt, der sie lächerlich macht, der über Gott spottet. Dieser Jesus, dann soll er vom Kreuz steigen und sich selbst retten. Auch für ihn gibt es Hoffnung. Ach, dass mein Herr bei dem Propheten wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hin zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Naaman besaß bereits ein Bewusstsein über sein grundlegendes Problem. Sein Lebensende ist beschlossene Sache. Er braucht dringend Hilfe. Aber die Schwierigkeit ist jetzt, dass seine Hilfe bei seinen Feinden liegt. Da, wo er die ganze Zeit angekämpft hat gegen die Leute. Sie liegt bei dem Gott, gegen den er die ganze Zeit rebelliert hat. Er hat sie gedemütigt und bekämpft. Und nun versucht er da irgendwie heilen Weges hinzukommen. Er geht zu seinem König. Dieser bescheinigt ihm seinen friedlichen Reisegrund und entsendet ihn mit einer Botschaft zum König von Israel. Denn so sicher wie ein VW-Autohaus VWs verkauft, so wird doch der größte Prophet aus Samaria beim König in Samaria ein- und ausgehen. So dachte der König von den Aramäern. Dazu noch eine große Menge an Silber und Gold und prachtvolle Kleider. Das sollte sicherstellen, dass der König von Israel besänftigt wird. Eine Strategie, die garantierte Heilung absichern soll. Wir können das vergleichen, dass wir vor Gott dastehen wollen und glänzen wollen mit dem, was wir alles Gutes getan haben und hoffen, dass er uns deswegen gnädig ansieht. Doch der Plan ging beinahe schief. Denn der König von Israel kannte den wahren Gott Israels nicht. Und so war auch er selbst in der Geschichtsschreibung für Gott abgeschrieben. Das sehen wir daran, dass sein Name in dem ganzen 5. Kapitel nicht einmal erwähnt wird. Das zeigt uns auch, eine räumliche Nähe zu Gott heißt nicht automatisch Errettung. Nicht deine Eintragung im Taufschein oder deine christliche Erziehung rettet dich, sondern allein deine persönliche Beziehung zu Gott, dass dein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Da Joram, der König von Israel, aber eben nur Götter anbetete, die nicht helfen konnten, die also keine Götter waren, konnte er auch Naaman nicht helfen. Die vollständige Heilung eines unheilbar Kranken war für ihn also unmöglich. Und er witterte in dieser unlösbaren Aufgabe ein Komplott des Königs von Syrien. Ein Komplott, das ihm dann letztlich dazu dient, eine Rechtfertigung zu haben, um das Volk Israel komplett auszulöschen und zu vernichten. Joram war total verzweifelt. In seiner Panik zerriss er seine Kleider und verfiel in Staatstrauer. Aber dann, Vers 8, wie reagiert Elisa, der Prophet? Tiefenentspannt. Er lebt im Vertrauen auf den allmächtigen und barmherzigen Gott. Er weiß, für meinen Gott ist kein Problem zu groß oder zu klein. Denn er hat doch bereits erlebt, wie Gott Tote wieder lebendig macht und Lebendige tot. Zum Beispiel in Kapitel 4 an dem Jungen der Shunamitin. Sie hatte keine Kinder, er wird geboren, er stirbt, aber Gott macht ihn wieder lebendig. Und folglich lässt Elisa Naaman zu sich schicken. Wir lesen ab Vers 9. So kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisa. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt. Und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig, ging weg und sprach, siehe, ich dachte, er wird sicher zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn deines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Papa in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich ab und ging zornig davon. Was für eine barmherzige Zuwendung Gottes. Gott wird Naaman heilen, wenn er den Worten des Propheten gehorcht. Wenn er bereit ist zu akzeptieren, dass er eine höhere Weisheit und ich bin nicht so weise. Es liegt außerhalb meines Erfahrungshorizontes. Und was für eine Barmherzigkeit Gottes. Weil wir erinnern uns doch, wie wir gerade Naaman gesehen haben. Niemand war unheiliger und unreiner und ferner von Gott. Und nun wird er in die Gegenwart Gottes gerufen. Doch Gott lädt eben diesen unwürdigen, fremden und kranken Rebell ein, in seine Gegenwart zu kommen. Und wir sehen genau, was jetzt das Problem ist. Es ist nicht mehr Gottes Wille, dass Naaman nicht kommen darf, sondern es ist Naamans Stolz, der ihn hindert, zu Gott zu kommen, Vertrauen zu fassen. Und er wandte sich ab und ging zornig davon. Auch Naaman wollte, dass seine guten Taten gesehen werden, sein hoher Aufwand, den er betrieben hat, seine prachtvollen Geschenke. Aber Elisa interessiert nicht einmal sein Ansehen. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ein hoher Politiker, todkrank, fährt in seiner Nobelkarosse bei einem Elitearzt vor. Den Kofferraum vollgepackt mit teuren Uhren, Goldschmuck. Und er erwartet jetzt ein riesiges Heilungsevent. Ultraschall, EKG, MRT, alles, was es so gibt. Und stattdessen wird er vom Pförtner zum Baden um die Ecke geschickt. Weiß er nicht, wem er vor sich stehen hat? Und genau das wirft hier Naaman aus der Bahn. Das, was wir bei Paulus in Römer 2, Vers 11 lesen, da schreibt er, Römer 2, Vers 11, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Das heißt, dass Naaman sich die gnädige Zuwendung Gottes nicht erkaufen oder verdienen kann. Es gibt in Naaman nicht mal ein Fünkchen Gutes und Verwertbares für den heiligen Gott. Ohnmächtig, wie jeder andere, steht er vor dem Richter der Welt. Zu hoch ist die Schuld vor dem heiligen und lebendigen Gott. Der größte Reichtum der Welt ist zu klein für den Preis der Erlösung. Aber als Zeuge des Neuen Testamentes wissen wir, warum Gott Naaman gnadenvolle Rettung anbieten kann. Weil Jesus Christus von Anbeginn der Zeit dazu erwählt war, als Sohn Gottes die Sünden der Welt zu tragen. Allein Jesus Christus war wertvoll genug, um mit seinem sündlosen Leben die abscheuliche Hinrichtung am Kreuz von Golgatha und damit den Preis der Sühnung zu bezahlen. Allein weil Gott gnädig und barmherzig sein will, können Menschen von ihrer Schmach erlöst und rein werden. Und so hören wir in diesen Versen eigentlich Gott rufen, weil Christus bereit dafür war, sein Blut als Lösegeld zu geben, darfst du leben. Vertraue darauf. Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Dank der Intervention seiner Begleiter kommt dann doch noch der große Wendepunkt in Naaman. Er überwindet seinen Stolz und fasst Vertrauen. Er setzt die Worte des Propheten in die Tat um und wird tatsächlich geheilt. Vers 14 lesen wir, da stieg er hinab, tauchte sich 7-mal im Jordan unter, nach den Worten des Mannes Gottes, und sein Fleisch wurde wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Das ist der Beweis. Die Worte des Propheten Elisa wiesen den einfachen Weg zur Heilung, und die Heilung wird zur Bestätigung der Existenz und der Souveränität Gottes. Die Erzählung des allmächtigen Gottes Israels ist nun kein Mythos mehr. Er ist Realität. Während die Erzählung über die Existenz anderer Götter, die angeblich Macht hätten, krachend gescheitert ist. Naaman bestätigt in Vers 15 genau das, indem er zurückgeht zu Elisa und spricht. Und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes zurück und sein ganzes Gefolge. Und er ging hinein, trat vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Und die Heilung Naemans ist ganzheitlich. Nicht nur seine Haut wurde wie neu, auch seine Herzenshaltung. Seine Herzenshaltung erhielt eine Neuausrichtung. Und somit wendete er sich ab, weil er erfüllt wurde mit Dankbarkeit und Anbetung, wendete er sich ab von der Götzenverehrung, von der Anbetung menschlicher Vorstellungen hin zur alleinigen Anbetung des lebendigen Gottes. Wir sehen das vor allem darin, dass er Elisa bittet, zwei Ladungen Erde mitnehmen zu können. Warum braucht er diese Erde? Damit er auf dieser Erde, die er in seinem Land baut, einen Altar bauen kann und dann eben da Gott anbetet. Weil die Vorstellung war, dass man früher nur in seinem eigenen Land seinen eigenen Göttern anbeten konnte. So wollte er eben zeigen und weiter in seinem Leben ausdrücken, dass er nun nur noch Gott anbetet. Und wenn wir in Vers 17 lesen, dann ist da Demut statt Stolz eingekehrt. Da lesen wir: Da sprach Naemann, könnte deinem Knecht nicht eine doppelte Maultierlast Erde gegeben werden, was wir gerade gehört haben? Denn dein Knecht, hört euch das an, dein Knecht. Er hat sich was sagen lassen, ordnet sich nun unter, sieht seine Stellung, wie sie wirklich ist. Dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern nur dem Herrn. Und lasst uns hier nochmal kurz auf die Parallele schauen zu der Geschichte, als Jesus 10 Aussätzige geheilt hat. Lukas 17, Vers 12 bis 19. Auch da demonstriert Jesus die Macht Gottes und da offenbart er sich selbst als den einen Retter. Lukas 17. Als Reaktion kehrt eben nur der Fremde um, wirft sich nieder und betet voller Dankbarkeit Gott an. Und dann, Lukas 17, Vers 19, spricht Jesus: Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und in Johannes 3, Vers 16 lesen wir: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht an den Sohn glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und mit Blick auf die Auferstehung und Wiederkunft von Jesus Christus dürfen wir wissen, dass diese Heilung nicht nur vorübergehend war, sondern bereits eine Vorschattung auf die vollkommene Wiederherstellung für alle Ewigkeit. Dann, wenn Jesus einmal wiederkommt und einen neuen Himmel und eine neue Erde bereiten wird, in der oder in denen Gerechtigkeit wohnen wird. Und beide Ereignisse zeigen uns, wo unser kranker Stolz durch die Barmherzigkeit Gottes in Glauben verwandelt wurde, da ist Platz für dankbare Anbetung Gottes. Und wir haben nun gesehen, wie der kranke Stolze geheilt wurde. Und jetzt möchten wir noch kurz schauen, warum der Scheinheilige gekränkt wird. Größten Teil haben wir hinter uns und lesen in Vers 20. Da dachte Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes: Siehe, mein Herr hat Naemann, diesen Aramäer, geschont, indem er nichts von ihm genommen hat, was er mitgebracht hat. So wahr der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen und etwas von ihm nehmen. Während sich bei Naemann eine positive Transformation vom Stolz zur Demut sehen lässt, lässt sich bei Gehasi eine negative Veränderung beobachten. Elisa hatte in Vers 16 explizit geschworen, für die Heilung Naemanns keine Geschenke anzunehmen, denn er persönlich war nicht für die Heilung verantwortlich. Das war allein Gott. Und Naemann sollte drum auch nur Gott anbeten und ihm die Ehre dafür erweisen. Und zusätzlich wollte Elisa eine größtmöglichste Distanz schaffen zwischen den falschen Propheten, die sich an der Not anderer bereichern und mit Tipps und Tricks eine goldene Nase verdienen. Aber Gehasi verstand das nicht. Aufgrund der Texte vor und nach Kapitel 5 können wir davon ausgehen, dass die Propheten in Armut gelebt haben. Könnte es dann nicht als gnädige Vorhersehung Gottes und als gnädige Versorgung Gottes gemeint gewesen sein, dass ein Reicher um Hilfe bittet und bereit ist, etwas zu geben? Es wäre doch eine Win-Win-Situation für alle gewesen. Die Geschenke Naemans würden die eigene Zukunft für eine gewisse Zeit absichern und aus der Armut befreien. Doch Gehasi erweist sich in seinem Handeln im völligen Kontrast zu Naeman. Dieser vertraute den Worten Elisas, Gehasi misstraut. Naeman erkennt Elisa als den Herrn an oder als seinen Herrn und ordnet sich seinen Weisungen unter. Und Gehasi, der das eigentlich machen sollte von seinem Berufsstand her, von seiner selbst oder eigenen Entscheidung her, macht genau das Gegenteil. Er wendet sich vollkommen gegen seinen Herrn. Und insbesondere beschmutzt Gehasi damit die Unverdienbarkeit von Gottes Gnade. Er zeigt mit seinem Begehren, dass hinter seinem Motiv mehr Selbstsucht als Gottvertrauen steht. Wie Simon, der Magier aus Apostelgeschichte 8, so versucht auch er, sich an der Macht Gottes zu bereichern, statt sich an den von Gott erhaltenen Gaben zu begnügen. Gehasi verachtet die himmlischen Segnungen Gottes und sehnt sich nach irdischem Reichtum. Gehasi ist ein gutes Beispiel für eine stolze und falsche Gesinnung vor Gott. Denn Jesus selbst wird später in Matthäus 6, in den Versen 19 bis 24 bestätigen, dass wir unsere Schätze im Himmel sammeln sollen und nicht auf Erden. Denn da, wo unser Schatz ist, ist unser Herz. Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Gehasi hat sich entschieden. Er hat sich von Gott abgewandt. Er gehörte zur Familie Gottes und ist nun ausgetreten. Und Gott, auch er, wendet sich ab. Er wird aus der Familie Gottes hinausgeworfen und erfährt aus dem Mund Elisas, seines Herrn, den er betrogen hat, sein besonders hartes Urteil. Vers 27. So soll nun der Aussatz Naemans an dir haften und an deinem Samen ewiglich. Da ging er von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Wie Judas, der Jünger von Jesus, so hatte auch der Lebenswandel von Gehasi nur den Schein von Frömmigkeit. Immer unterwegs im Kreis der Gemeinde Gottes, nur fromme Freunde, keinen Gottesdienst verpasst, viele Dienste übernommen, doch an dem Punkt, wo wahre Glaube sich in Standhaftigkeit zeigt, wird Gehasi vom Reiz des Reichtums angezogen wie ein Magnet. Und Gehasis Weg zeigt uns, die wir hier sind und an Gott glauben, auf ihn vertrauen wollen, er zeigt uns warnend auf, dass eine große Leidenschaft für das falsche Ziel uns zu Fall bringen kann. Lasst uns daher bedacht darauf sein, Gottes rettende Gnade für den größten Reichtum in unserem Leben zu halten und daran festzuhalten. Die Freude an der Armut vor Gott sollte unseren Wunsch nach Reichtum in dieser Welt übersteigen. Die Freude an der Armut vor Gott sollte unseren Wunsch nach Reichtum in dieser Welt übersteigen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und dass wir Gläubige wirklich auch in unseren Notlagen Gott um Hilfe bitten können und Hilfe von ihm erwarten können, zeigen die letzten Verse unseres Textabschnittes. 2. Könige 6, Verse 1 bis 3. Und die Prophetensöhne sprachen zu Elisa, sieh doch, der Ort, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng. Wir wollen doch an den Jordan gehen und dort jeder einen Balken holen, damit wir uns dort eine Niederlassung bauen. Und er sprach, geht hin. Es sprach aber einer, tu uns doch den Gefallen und komm mit deinem Knecht. Und er sprach, ich will mitkommen. Während Elisa bei Naeman auf Distanz blieb, ist es erstaunlich, wie viel Nähe Elisa im Allgemeinen zu den Menschen in Not gesucht hat. Damit ist er eine wunderbare Vorschattung auf Jesus Christus. Auch er ging nicht primär zur Elite des Volkes, sondern zu den Leidenden am Rande der Gesellschaft. Er brachte denen Hoffnung, die am meisten von Hoffnungslosigkeit umgeben waren. Und das verleiht diesem Textabschnitt seinen Glanz. Inmitten eines Volkes mit verstocktem Herzen erweckt Gott sich eine neue, kleine Generation junger Menschen, die von ganzem Herzen ihm nachfolgen und auf ihn vertrauen wollen. Dass Elisa nun die Vorbereitung eines Bauvorhabens begleitet, mag aus weltpolitischer Sicht unverständlich sein. Aber für den Einzelnen, der die Gemeinschaft mit Elisa haben kann, bedeutet es die Welt. Und Gott zeigt damit, dass er den Gläubigen im Alltag nicht fern ist. Ja, es geht ab Vers 5 sogar noch einen Schritt weiter. Und es geschah, als einer einen Stamm fällte, da fiel das Eisen ins Wasser, da schrie er und sprach: O weh, mein Herr, und es ist dazu noch entliehen. Aber der Mann Gottes sprach: Wohin ist es gefallen? Und als er ihm die Stelle zeigte, schnitt er ein Holz ab, warf es dort hinein, und da sprach er, brachte er das Eisen zum Schwimmen. Gott offenbart sich hier als ein Gott aller Gnaden. Seine Gnade deckt nicht nur die großen überlebenswichtigen Entscheidungen, sondern seine Gnade erweist er auch in den kleinen, unscheinbaren Dingen. Der Verlust der Axt hätte dem jungen Mann nicht das Leben gekostet, aber es wäre wohl für ihn in Knechtschaft geendet, weil er kein Geld hatte, es zurückzuzahlen. Was für eine barmherzige Hilfe, wenn da einer eingreift wie Elisa. Er sieht die Not und erbarmt sich. Und lasst uns hier auch nochmal den Kontrast zu einem Leben ohne persönliche Beziehung zu Gott aufzeigen. Während der König von Israel in seiner Verzweiflung um sich selbst kreiste und seine Kleider zerriss, kann sich der junge Gläubige in seiner Not an den Propheten Gottes wenden. Und ihm wird geholfen. Und mit diesem Hoffnungsschimmer verlassen wir den Text heute mit einer echten Ermutigung, dass wir in unseren alltäglichen Nöten doch immer wieder uns an Gott wenden. Wohlwissend, dass nicht Gott verpflichtet ist, uns zu helfen. Und auch wohlwissend, dass eine Not, die wir durchgehen müssen, nicht heißt, dass Gott fern ist. Denn wir wissen aus Römer 8, Vers 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Aber wir dürfen uns an Gott wenden. Er hört zu, er ist nah und er kann helfen. Und so möchte ich uns mit den Worten von Paulus aus 1. Petrus 5b bis 7 für die nächsten Tage ermutigen. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5, 5 bis 7. Amen.